Genau. Ich freue mich, hier zu sein. Vielleicht stelle ich mich noch mal ganz kurz vor, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin ja, glaube ich, mehrmals im Jahr hier. Ich bin Jakob Grundmann, bin Pastor für junge Gemeinde in der EFG Herne. Heute bin ich, normalerweise komme ich selber mit dem Auto, aber heute hat mich meine Frau gebracht. Die sitzt da hinten mit meinem Sohn zusammen. Unsere Mädels sind woanders zu Besuch. Und bevor ich jedem Einzelnen erkläre, was ich mit meinem Bein genau gemacht habe, mache ich das einmal von hier vorne. Wir haben in den Osterferien einen Ausflug gemacht mit den Kindern, haben so eine Kinder-Action-Bibelwoche gehabt, haben wir Ausflug zum Kettlerhof gemacht. Und ich wollte ein paar Leuten zeigen, wie man richtig auf diesen großen Schwingschaukeln schaukelt, richtig mit Anschwung und so. Und ja, genau, ich habe es gezeigt. Und das ist das Ergebnis. So, in ungefähr einer Woche kommt das weg. Und ja, ich glaube, ich hoffe, dass es dann normal dann weitergeht dann bei mir. Wir machen etwas Ungewöhnliches zu Beginn der Predigt. Und zwar müsst ihr euch gleich eine Person vorstellen. Ihr müsst euch eine Person aus eurem christlichen Umfeld vorstellen. Und zwar eine Person, mit der ihr überhaupt nicht klarkommt. Gibt es bei euch im christlichen Umfeld, in der Gemeinde vielleicht oder ja, bei der SMD, in der Gruppe vielleicht irgendjemanden, mit dem ihr überhaupt nicht klarkommt? Ja, der irgendwie schwierig ist, der unbequem ist, whatever. Ja? Also, wenn es diese Person nicht gibt, macht das einfach, stellt euch eine Fantasieperson vor. Ja? Denk an ein Problemchristen aus deiner Umgebung. Man kann ruhig schon mal die erste Folie anmachen. Und jetzt die Frage. Jetzt hast du diesen Problemchristen vor dir. Und die Frage lautet, wie dankbar bist du Gott für diesen Menschen? Wie dankbar bist du Gott dafür, dass es diesen Menschen in deinem Leben gibt? Bist du Gott so dankbar, wie es Paulus zum Beispiel war? Der hatte auch Kontakt zu ein paar Problemchristen und ein Abschnitt aus einem Brief an so eine Problemgemeinde möchte ich euch vorlesen. Das ist relativ zu Beginn, 1. Korinther Kapitel 4, Kapitel 1, die Verse 4 bis 9. Ist ein bisschen klein, sonst zur Not müsst ihr eure Bibeln nehmen. 1. Korinther 1, die Verse 4 bis 9. Da schreibt der Apostel Paulus: Ich danke meinem Gott ständig für euch im Blick auf die Gnade Gottes, die er euch in Christus Jesus geschenkt hat. Denn ihr seid in ihm in allem reich geworden, in aller Rede und aller Erkenntnis, insofern als das Zeugnis von Christus unter euch befestigt worden ist, sodass ihr an keiner Gnadengabe Mangel habt. Während ihr auch auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet, der euch auch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr am Tag unseres Herrn Jesus Christus ohne Tadel seid. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Okay, das ist der Text, den wir uns heute zusammen anschauen möchten. Ich habe ungefähr 4 Punkte, eigentlich 3, und der letzte Punkt, der bringt das ja alles auf den Punkt sozusagen. Ja? Und die Hauptbotschaft von diesem Text ist erstmal, Leute, Gott ist jemand, der uns durchträgt. Gott ist derjenige, der uns ans Ziel bringt. Und Gott alleine gebührt dafür die Ehre. Ihm wollen wir dafür dankbar sein. Die zentrale Frage dahinter ist vielleicht auch für den gesamten Korintherbrief auch: Worauf kommt es wirklich an? Worauf kommt es wirklich an? Und das ist auch das Thema der Predigt heute. Worauf kommt es wirklich an? Der erste Punkt lautet: Wer Gnade versteht, der bleibt dankbar. Wer wirklich verstanden hat, wie Gott am Kreuz seine Gnade uns Menschen gezeigt hat, der kann nicht anders als Gott dankbar zu sein. Auch wenn man so manche Schwierigkeiten im Leben hat, wenn man die Gnade am Kreuz verstanden hat, bleibt man dankbar. Und Paulus sagt, ich danke meinem Gott ständig für euch im Blick auf die Gnade Gottes, die er euch in Christus Jesus geschenkt hat. Also, Paulus beginnt hier mit einem Dank. Und das, obwohl er ganz genau weiß, was für Probleme in dieser Gemeinde gibt. Ja? Oder gerade auch deswegen will er Gott erstmal für seine Gnade danken. Ja? Trotz der Probleme in der Gemeinde will Paulus zu Beginn deutlich machen, dass für ihn das Handeln, das gnädige Handeln Gottes vor dem Fehlverhalten der Menschen steht. Er zeichnet sozusagen den Hintergrund auf und der Hintergrund ist die Gnade Gottes, bevor er auf diesem Hintergrund dann auch später über die Probleme in der Gemeinde sprechen wird. Und der Dank richtet sich natürlich nicht an die Menschen in Korinth, ja, sondern an Gott und ganz speziell für seine Gnade durch Jesus Christus. Es geht Paulus nicht darum, Fehler zu übersehen. Es geht ihm nicht darum, so zu tun, als alles okay ist, irgendwie reden wir nicht darüber, sondern es geht ihm darum, wenn er diesen Brief schreibt, die Gnade Gottes nicht zu übersehen, bevor er über die Probleme spricht. Er weiß, er muss über bestimmte Probleme sprechen, aber bevor er über die spricht, und das ist, was uns häufig passiert, wenn wir über Probleme reden, mit Problemchristen, mit anderen Menschen, dann übersehen wir oder vergessen wir die Gnade Gottes, in der er bereits angefangen hat, im Leben von diesem Menschen zu wirken. Und dann verlieren wir die Gnade aus dem Blick und dann wird das nur noch so ein hartes Gespräch. So, Gnade will Paulus nicht übersehen, bevor er anfängt, auch über Probleme zu sprechen. Paulus lenkt hier den Fokus auch nicht auf sich selber. Er sagt nicht, jo Leute, also ihr könntet mir eigentlich auch ein bisschen dankbarer sein. Ich habe so viel Zeit, so viel Energie investiert. Ich habe einen Betrieb aufgebaut in Korinth, wo ich alles mit eigenen Mitteln da finanziert habe. Ich habe so viele Probleme in Kauf genommen. So, jetzt bin ich weg und jetzt macht ihr irgendeinen Müll. Ne? Ihr könntet mir eigentlich dafür dankbar sein. Aber er fordert das auch gar nicht ein. Er spricht auch gar nicht darüber. Er lenkt seinen Fokus auf Gott, auf Gottes Gnade. Und Paulus sagt, dass er ständig Gott für diese Gemeinde dankt, also für die Gnade Gottes in dieser Gemeinde. Das heißt, er dankt Gott nicht nur jetzt, gerade beim Schreiben des Briefes, für diese Gemeinde, sondern er dankt für diese Gemeinde regelmäßig, wenn er für sie betet. Regelmäßig dankt er Gott für die Gnade, die er in dieser Gemeinde erwiesen hat. Wie ist es bei uns, wenn wir für Problemchristen beten? Kommt da sofort so die ganzen Probleme, die wir Gott, wenn wir für die beten, dann erzählen wir Gott alle Probleme über die und dass Gott ja sie verändern muss und dies und das und ihnen die Erkenntnis zeigen soll, damit sie endlich Buße tun oder sonst was? Oder sind wir bereit, vorher auch Gott Danke zu sagen, dass er schon sie angenommen hat, ihnen vergeben hat und dass er schon durch Christus Gnade in ihr Leben gebracht hat? Wie ist das, wenn wir an diese schwierigen Menschen auch im Gebet denken? Gnade, die Charis, ja, ist hier zentral. Und sie ist auch unbedingt an die Person von Jesus gebunden. Und das ist eigentlich logisch für uns Christen, denn ohne Jesus gibt es keine Gnade. Ohne Kreuz gibt es keine Vergebung. Da ist die Bibel relativ klar drin. Und Paulus sagt, dass diese Gnade wir geschenkt bekommen haben. Das ist so ein göttliches Passiv. Ja? Das heißt, diese Gnade, die Vergebung, sie geht alleine von Gott aus. Wir haben nichts dazu beigetragen, um diese Gnade irgendwie zu verdienen. Und das ist klar, Gnade kann man nicht verdienen, Gnade wird nur geschenkt. Und obwohl Korinth faktisch eine wirkliche Problemgemeinde war, sieht Paulus sie trotzdem zuallererst in Christus als die Empfänger von Gottes Gnade. Und somit sieht er sie von Anfang an als gerechtfertigte und als heilige Menschen. In den Versen zuvor, in den ersten drei Versen, nennt er sie Heilige, ja? Obwohl sie alles andere als heilig gelebt haben. Aber die sind im juristischen Sinne, vor Gott dem Richter, auf der juristischen Ebene, sind sie heilig gesprochen. Auf der therapeutischen Ebene sind die nicht ganz so heilig gewesen und da muss ein bisschen noch gearbeitet werden, aber im juristischen Sinne vor Gott, dem Richter, sind sie makellos. Und dazu kommen wir gleich noch. Also, Wenn man Gottes Liebe verdienen müsste oder könnte, dann wäre ja Paulus alles andere als dankbar für das, was in der Gemeinde passiert. Im Hinblick auf die Korinther wäre er nur traurig und hätte gar keinen Grund zu danken, aber weil er weiß, dass Gottes Vergebung aus Gnade kommt, ist er umso mehr dankbar für diese Gemeinde, die ja wirklich die Gnade Gottes und auf die Gnade Gottes dann angewiesen ist. Ja, sind wir eigentlich alle. Sonst müsste er davon ausgehen, dass diese Gemeinde von der Liebe Gottes ausgeschlossen ist, wenn er nicht an die Gnade glauben würde. Aber weil Paulus Gottes Liebe von der Gnade her, vom Kreuz her versteht, ist er nicht nur dankbar trotz der Probleme, sondern vielleicht auch im Angesicht der Probleme wird die Dankbarkeit dann noch umso größer. Da, wo er sagen kann, boah, Gott sei Dank, kann man sich das Heil nicht verdienen, weil dann hätten die wirklich ein Problem. Ja? Und umso dankbarer ist er, wenn er will damit nicht die Probleme kleinreden, ja? Aber umso dankbarer ist er trotzdem für diese Gemeinde, weil er weiß, dass Gottes Gnade wirklich ein Geschenk ist. Wie ist das zum Beispiel bei so einem Goldgräber? Ja, so Goldgräber, die irgendwo in Flüssen oder sonst wo sie nach Gold suchen. Ja, dort, das Gold ist meistens in ganz viel Schlamm versteckt. Ja, es ist im Schlamm und im Dreck zu finden. Und wenn ein Goldgräber so eine Stelle gefunden hat, wo er weiß, da ist viel Gold zu finden, dann achtet er viel mehr auf das Gold, was dort zu finden ist, und nicht so sehr auf den Schlamm. Er weiß, dass es dort Schlamm gibt. Er weiß, dass es dort Dreck gibt. Und er leugnet auch nicht diesen Dreck. Aber der Wert von diesem Aufenthaltsort wird von dem Gold, das dort vorhanden ist, bestimmt und nicht von dem Schlamm, das komplett drumherum ist. Und ich glaube, so ist es auch bei uns Christen. Ja, der Wert eines Christen wird vom Kreuz her definiert und nicht von seiner Leistung oder von seinem Versagen. Vom Kreuz her wird der Wert eines Christen definiert. Also, wie können wir das so auf unser Leben anwenden? Denk jetzt nochmal an vielleicht diese Problemchristen um dich herum. Wann hast du das letzte Mal für Gottes Gnade im Leben von diesem Menschen gedankt? Wann hast du zuletzt bewusst gesagt, Gott, danke dir, dass du auch diesem Menschen vergeben hast, dass du auch für ihn dein Blut vergossen hast, dass du ihn angenommen hast und dass er auch oder sie dein geliebtes Kind ist. Danke dir für deine Gnade im Leben von diesem Menschen. Ja? Und dabei rede ich noch nicht mal von dem Paulus hier spricht. Ja? Ich habe mich da natürlich selber auch im Blick. Ich weiß ja, wie es bei mir ist und vielleicht ist es bei euch ähnlich. Ja? Dass man eher nicht dazu neigt, dann für diese Menschen oder für die Gnade Gottes im Leben von diesen Menschen zu danken. Das andere ist, was wir hier schon rausnehmen können, ist, definiere deinen Wert und auch deine Identität nicht durch deine eigene Leistung, sondern durch die Gnade in Christus. Durch die Gnade in Christus. Das war nämlich auch eines der Probleme in Korinth. Sie haben den Spirit der Stadt, in der sie gelebt haben, wo es auch viel darum ging, sich zu behaupten, zu beweisen, die haben das in die Gemeinde geschleppt, diesen Spirit, und da sind diese Konkurrenzkämpfe auch entstanden, wo man versucht hat, sich über andere zu erheben, anhand von bestimmter Gaben oder anhand von bestimmter Zugehörigkeit. Ich bin des Paulus, ich bin des Apollos und so weiter. Also kennt ihr so ein bisschen den Background da. Ja? Also, warum möchte Paulus, dass wir in Christus unsere ganze Identität, dass die Grundlage unseres Glaubens komplett Christus ist? So, und das ist der zweite Punkt. Und der lautet, wer Jesus hat, der hat alles. Und jetzt könnte man in Klammer schreiben und noch viel mehr. Und Paulus schreibt dazu, denn ihr seid in ihm in allem reich geworden, in aller Rede und in aller Erkenntnis, insofern als das Zeugnis, also die Botschaft von Christus unter euch befestigt worden ist. Sodass, das ist die Folge, ihr an keiner Gnadengabe Mangel habt. Also, Paulus sagt, in ihm seid ihr schon reich geworden. In Jesus. Echte Gnade und Reichtum gibt es nicht außerhalb von Jesus. Außerhalb von Jesus gibt es keinen echten Reichtum. reich gemacht, sagt Paulus. Wieder ist das so ein göttliches Passiv, was wir hier haben. Und das ist Paulus ganz wichtig, dass dieses göttliche Passiv, das zieht sich komplett durch die ganze Passage durch. Das ist ihm wichtig, damit gerade die Leute in Korinth, die so auf sich selber behaupten, sich selber messen mit anderen, etwas verdienen aus sind, dass sie verstehen, dass die ganze Gnade, dass es alles Gottes Handeln war in ihrem Leben und sie die Identität geschenkt hat, die sie heute in Christus Jesus haben. Sagt er, ihr seid reich gemacht worden. Und Reichtum ist hier eine bereits vollzogene Tatsache. Im Griechischen steht hier im Aorist. Und das heißt, das ist jetzt nicht so ein Ziel, das man noch irgendwie erreichen muss. Du musst dich anstrengen, dann wirst du eines Tages wirklich reich sein in Christus. Sondern Paulus sagt, ihr seid jetzt schon reich gemacht worden. Das ist eine Realität, in der wir bereits sind, in der wir leben. Ihr seid reich. Ihr habt alle im Lotto gewonnen. Ihr seid alle sowas von reich. Ihr habt viel mehr, was, und ich auch, was wir verdient haben. Ja, wir haben viel, viel mehr. Reichtum und der Wert eines Menschen wird ja vom Kreuz her definiert. Ich glaube, dass das Kreuz uns zeigt, wie sehr Gott mich liebt und wie viel ihm meine Errettung wert ist. Sein eigenes Leben hat er am Kreuz gegeben, um zu zeigen, wie sehr er dich liebt und wie wertvoll ihm ist. Also das, mehr als sein eigenes Leben konnte er gar nicht geben. Und wenn das den Wert definiert, ja, das Leben von Gott, dann ist es schon alles. Ja. Das Kreuz zeigt, wie sehr Gott mich liebt. Und Paulus sagt, ihr seid in allem reich geworden. Und er präzisiert das ein bisschen. Er sagt, in aller Rede und in aller Erkenntnis. Da sind die griechischen Wörter Logos und Gnosis. Das sind auch so Dinge, die den Korinthern wichtig gewesen sind. Ja, Wort, Rhetorik und Sprache, Erkenntnis und so weiter. Und Paulus sagt, als das Zeugnis von Christus in eure Gemeinde kam, das Evangelium, die Botschaft, und ihr das im Glauben angenommen habt, das Wort vom Kreuz, da habt ihr schon alle Erkenntnis, alle notwendige Erkenntnis und Rede und Wort bekommen. Und das ist schon alles, was ihr braucht. Alles andere ist Bonus. Ihr seid schon da komplett reich beschenkt worden. Ihr habt damit schon den Sechser geknackt. Ja? Ihr habt gewonnen. Und wann genau, haben wir gerade gesagt, als das Evangelium kam? Und die Folge davon ist auch, dass die Gemeinde keinen Mangel hat an der Gnadengabe. Ja? Damit könnte unterschiedlich gemeint, vielleicht hat Paulus hier so ein bisschen schon die Gnadengaben, über die er später noch reden wird. Ich glaube, hier im Kontext hat er aber erstmal im Blick so grundsätzlich die Gnadengabe, was Gott durch Christus uns geschenkt hat, nämlich die Vergebung. Und Paulus sagt, das Zeugnis ist unter euch befestigt worden. Wieder ein göttliches Passiv, bebaio im Griechischen. Und eigentlich kommt das Wort aus der Rechtssprache und das meint so eine Beglaubigung, so eine Garantie, die hier ausgegeben worden ist. Ja? Gott hat durch das Zeugnis gezeigt, bestätigt, unterschrieben und deutlich gemacht, hier habt ihr schon Gnade empfangen und das kann man auch zum Beispiel, daraus kann man ableiten, dass deswegen müsst ihr nicht denken, dass euch etwas fehlt. Ihr habt keinen Mangel. Wenn ihr Christus habt, wenn ihr Vergebung habt, dann habt ihr im Grunde alles erstmal, alles Notwendige, was ihr braucht. Das eigentliche Reichtum liegt in der Vergebung, in der Annahme bei Gott. Alles andere ist Bonus. Ja, so die Gnadengaben, die daraus folgen, ich würde sie sogar mehr verstehen als so eine Art Quittung oder Kontoauszug, ja, dass du das nochmal bestätigen, aha, Gott hat in meinem Leben gewirkt. Ja. Und ich habe schon letztes Mal, das ist irgendwie in letzter Zeit einer meiner Lieblingsvergleiche, nicht weil ich ein Fan von Glücksspiel bin, aber letztes Mal bei der Predigt, als ich über die Erlösung gesprochen habe, habe ich auch gesagt, so, das ist vergleichbar mit einem Lottogewinn, dass du wirklich so einen Jackpot geknackt hast. Und jetzt stell dir das mal vor, ja, du knackst den Jackpot, du gewinnst im Lotto und die Summe ist aber so hoch, dass du dir nie wieder Sorgen machen brauchst, finanzielle Sorgen. Ja? Du hast damit finanziell schon alles, was du brauchst, und du hast viel mehr, als du verdient hast. Ja, und wenn du jetzt so eine astronomische Summe im Lotto gewonnen hast und durch die Straßen gehst und plötzlich so einen 5-Euro-Schein findest oder irgendwo arbeiten gehst und einen Lohn dafür bekommst, dann ist es zwar auch ganz cool, aber das ändert nicht wirklich was an deiner finanziellen Situation. Ne? Die 5 Euro, das macht den Braten jetzt auch nicht fetter. Ja? Du hast jetzt schon durch die Vergebung von Jesus viel mehr, als du brauchst und viel mehr, als du verdient hast. Alles andere, was kommt, ist Bonus. Und alles andere, was nicht kommt, verursacht keinen Mangel. Ja? Das ist so, wenn du ein ganz großes Meer hast und du versuchst, einen Löffel Wasser rauszunehmen, das macht es nicht wirklich weniger, und ein Löffel mehr macht es nicht wirklich mehr. Und so ist es mit der Gnade Gottes. Wenn du die Vergebung schon hast, ja, wenn gerade etwas nicht so läuft in deinem Leben, dann macht es die Vergebung nicht schlechter und die Gnade nicht weniger. Und wenn es aber Gott dir etwas on top, was Cooles schenkt, dann macht es auch diese eigentliche Gnade nicht viel größer. Ja, das ist alles Bonus, so Sahnehäubchen nochmal drauf, falls irgendwas dazukommt. Alles Gute, was du abgesehen davon noch im Leben empfängst, macht es nicht mehr, macht es nicht unbedingt größer. Ja, es ist cool, aber es ist nicht der Jackpot. Es ist nur die Sahne drauf. Wenn du Jesus hast, hast du bereits alles. Was passiert manchmal bei uns im Leben? Wie führen wir manchmal unser christliches Leben? Oft sind wir darauf aus, primär ein erfolgreiches Leben zu führen, einen Betrieb oder sonst was. Wir haben bestimmte Ziele im Leben. Und was ich aber oft beobachtet habe, dass manche Menschen, für sie ist Jesus nicht das Eigentliche, sondern Jesus ist der Bonus. Ja? Gemeindeleben ist für sie so ein, ja, ich habe ein cooles Leben und das gibt mir so ein bisschen noch, on top mache ich noch Jesus drauf. Also, eigentlich bin ich der Herr in meinem Leben und das bringt mir so ein bisschen Mehrwert in mein Leben. Aber hier macht Paulus deutlich, es geht zuallererst um Jesus. Und alles Weitere ist Bonus oder nicht Bonus. Ja? So ähnlich formuliert es Jesus auch selber. Trachtet zuallererst nach dem Reich Gottes. Alles Weitere wird euch hinzugefügt werden. Trachtet zuallererst nach dem Reich Gottes. Alles Weitere wird euch hinzugefügt werden. Ich glaube, dass diese Aussage nicht so zu verstehen ist, dass Jesus uns für dieses Leben hier schon garantiert, dass alles Weitere dir hinzugefügt wird. Manche Menschen als Christen glauben an Jesus und werden trotzdem krank. Und ihnen wird nicht hinzugefügt, dass sie von dieser Krankheit geheilt werden. Manche Christen verhungern, weil sie kein Geld haben oder kein Brot haben. Sie trachten nach dem Reich Gottes und es wird ihnen nicht hinzugefügt, das mit dem Brot. Wie ist diese Stelle zu verstehen? Ich glaube, zum einen sagt die Stelle, garantiert nicht für dieses Leben, dass alles hinzugefügt wird, was dir fehlt, sondern sie sagt aus, trachte zuallererst nach dem Reich Gottes und alles Weitere ist Bonus. Alles Weitere wird hinzugefügt werden. Ja? Entweder es kommt dazu oder nicht, aber das ändert nichts an der Tatsache. Weil wenn du schon das Reich Gottes hast, hast du alles. Und spätestens im Jenseits, klar, da kann man auch nochmal aus anderen Perspektiven sagen, da gibt es auch keine Krankheiten, keinen Hunger und all diese Probleme nicht mehr. Da wird sich das auch vollends erfüllen. Damit möchte ich aber erstmal sagen, dass Gott, also Jesus, genug ist. Alles andere ist Bonus. Und vielleicht auch zurück zum Bild. Ja? Was ist in Korinth passiert? Sie haben vergessen, dass der eigentliche Reichtum in Christus und in der ganzen Gnade liegt. Und dann haben sie angefangen, so richtig krasse Konkurrenzkämpfe in der Gemeinde zu machen. Sie haben angefangen, sich irgendwie über andere zu stellen, sich behaupten zu wollen. Und sie haben sozusagen den Wert und das Trachten auf ganz andere Dinge gelegt. Unwichtige Dinge. Und das ist so, als wenn du schon im Jackpot gewonnen hast und dann anfängst, jemand anderem den 5-Euro-Schein wegnehmen zu wollen. So, das ist, dann führst du Kriege um kleine Beträge. Du gehst über Leichen auf der Suche nach etwas, was im Vergleich zum Reich Gottes gar nicht so einen hohen Wert hat, verschwindend geringen Wert hat. Machen wir das manchmal auch bei uns in Gemeinden? Wie gehst du zum Beispiel mit deinen Gaben um? Mit den Fähigkeiten, die Gott dir geschenkt hat? Wie setzt du sie ein? Stellst du sie mehr in den Vordergrund? Machst du daraus einen Konkurrenzkampf, um dich von anderen abzugrenzen, um dich irgendwie besser darzustellen? Wie gehst du mit den Geschenken, mit der Gnade um, die Gott dir geschenkt hat? Und die Frage wäre dann auch, wie weit komme ich überhaupt mit so einem Glaubenssatz? Und ich glaube, da gibt Paulus uns hier eine Antwort, wie weit kommen wir mit dem Glaubenssatz, dass man mit Jesus alles hat. Er sagt, wer Jesus hat, der kommt auf jeden Fall ans Ziel. Er sagt, während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet, der euch auch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr am Tag unseres Herrn Jesus Christus ohne Tadel seid. Ja, währenddessen, während was? Während was warten wir alle auf die Wiederkunft von Jesus? Während, hat er davor gesagt, wir bereits reich geworden sind in Christus. Während wir bereits alles empfangen haben. Also als Gerettete, als Erlöste warten wir auf die Wiederkunft Jesu. Während wir in Jesus schon alles haben, warten wir auch logischerweise auf die Vereinigung mit diesem Jesus, durch den wir alles haben. Er ist unser Ein und Alles. Es geht um Jesus. Und Paulus sagt, während wir auf die Offenbarung, auf die Enthüllung von Jesus warten, ja, da könnte man sagen, wenn das passiert, dann wird das, was wir schon empfangen haben, noch mit unendlich multipliziert. Ja? Und Paulus sagt, er wird uns festigen bis an das Ende. Wieder göttliches Passiv, wieder dieses Bebaio und wieder dieses aus dieser Juristensprache mit einem so einem Garantieakzent. Ja? Gott garantiert, ja? Er wird euch garantiert festigen, bis Jesus wiederkommt, so dass ihr, wenn er wiederkommt, ohne Tadel seid. Ja, ihr könnt euch darauf verlassen. Das heißt, er bürgt juristisch dafür, dass du nicht auf halber Strecke verloren gehst. Er ist der Garant für das Durchhalten. Ohne Tadel, im Griechischen aneglektos, unanklagbar, unverwundbar. So, ich spiele gerne so Computerspiele und manchen Computerspielen kann man so eine Schwierigkeitsstufe aufmachen, die heißt Godlike, ja, Gottgleich oder Gottähnlich, ja. Und wenn wir eines Tages vor Gott stehen werden, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann wirst du Godlike vor Gott stehen. Du wirst, Gott wird auf dich sehen und du wirst genauso heilig, genauso rein sein wie Gott im juristischen Sinne, weil er dich heilig gesprochen hat. Weil dann stehst du ohne Tadel vor ihm. Dann wird er dich nicht verurteilen können. Du bist komplett gerechtfertigt und gerettet, aber nicht aus eigener Leistung, Gott sei Dank, sondern durch das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Stell dir so eine Baustelle vor. Ne? So eine, man läuft ja manchmal so an Baustellen vorbei und man beobachtet, wie das alles gebaut wird. Und häufig, wenn man vor so einer Baustelle steht, steht so ein ganz großes Schild drauf. Und an dem Schild, je nachdem, wie das gestaltet ist, kann man erkennen, wie das Bauwerk eines Tages aussehen wird. Außerdem kann man bei dem Schild auch erkennen, wer sind die Sponsoren, wer ist Auftraggeber, wer ist Architekt und so weiter. Also je nachdem. Ja? Und da werden ganz viele, auch so eine Art Vorschau geliefert. Und so ein Schild stellt in Aussicht, wie das irgendwann mal aussieht. Also in gewisser Weise fühlt er sich zumindest so an, als ob er so eine Fertigstellung garantiert. Je mehr wichtige Namen drunter stehen, umso wahrscheinlicher ist es, dass dieses Werk auch vollendet sein wird. Wir haben noch nicht das Endergebnis, aber es kommt und es wird wunderbar. Und ich glaube, genauso ist es auch bei uns Menschen. Wir alle sind wie so eine Baustelle. Wir sind alle so ein Werk im Werden. Gott kriegt uns zu Ende. Auch wenn wir gerade eine Baustelle sind, er kriegt uns zu Ende. Bei uns stehen nicht Namen wie Apollos oder Paulus oder sonst was, die garantieren, dass dieses Werk abgeschlossen wird. Bei uns steht Gott als Baumeister. Ja? Und wenn Gott als Baumeister da steht, dann ist es wirklich eine Garantie. Da brauchst du auch keinen anderen Architekten oder sonst jemanden. Wenn Gott seinen Namen auf dieses Schild stellt, auch von der Baustelle, dann kannst du davon ausgehen, dass er das Werk, das er in dir begonnen hat, auch vollenden wird. Also lohnt es sich durchzuhalten. Also lohnt es sich zu vertrauen. Das Beste kommt noch. Und wenn wir uns diese beiden letzten Punkte jetzt anschauen, dann können wir jetzt eigentlich so eine Kinderstunde-Aussage, die jetzt folgt, nämlich die Frage ist, um was geht es im Leben? Um was? Worauf kommt es wirklich an? Und die Antwort gibt uns Paulus, it's all about Jesus. Es geht komplett um Jesus, sagt Paulus. Alles dreht sich um Jesus. Und er schreibt, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn. Zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus sagt erstmal, Leute, erinnert euch daran, Gott ist treu, ja? Und das ist mehr als eine Floskel. Wenn Paulus sagt, Gott ist treu, dann ist es auch eine Garantie für alles, was dieser Gott verheißt. Gott sei Dank ist er treu. Ja? Die Grundlage für alles ist nicht unsere Treue, nicht unser Gehorsam, sondern zuallererst die Treue Gottes. Ja? Jetzt könnte man die Frage stellen, aber geht es nicht auch um unseren Glauben, nicht um unsere Treue? Ja doch, es geht auch um unsere Treue, aber wenn Gott nicht treu wäre, hätte auch unser Glauben gar keinen Wert. Unsere Treue, unser Bemühen hätte alles gar keinen Wert. Würde nichts bringen. Ich habe mir das mal von einem jungen Mann sagen lassen, der selber Moslem ist. Und er hat erzählt, dass im Islam ist es so, dass du, auch wenn du dir richtig viel Mühe gibst und richtig versuchst, alle Gebote einzuhalten, dass du trotzdem niemals sicher sein kannst, dass Allah dich in das Paradies lässt. Das kannst du dir niemals sicher sein, weil er ist souverän, er kann immer noch Nein sagen. Du kannst dich nicht auf nichts verlassen, was da steht. Ja? Und stellt euch vor, das wäre so bei uns. Ne? Das wäre schrecklich. Aber weil Gott gesagt hat, dass er uns vergibt, wenn wir seinen Sohn annehmen, weil Gott treu ist, weil er sich nicht ändert, weil er nicht plötzlich sagt, ich habe es mir doch anders überlegt, das mit dem Kreuz will ich doch nicht. So. Er steht treu zu seinem Wort. Deswegen können wir als Christen sagen, weil ich Jesus angenommen habe, weiß ich, dass Gott treu ist und dass er das Werk vollenden wird, was er in mir begonnen hat. Paulus sagt, ihr seid berufen. Wieder, das jetzt das letzte göttliche Passiv hier. Ja, wir haben uns nicht selber zu Kindern Gottes erklärt. Er hat uns aus der Welt herausgerufen. Und Ziel von diesem Rufen ist die Gemeinschaft mit seinem Sohn. Es geht also, bitte nicht falsch verstehen, aber es geht hier weniger um einen Ruf erstmal in die Gemeinde, sondern zuallererst um einen Ruf in die Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes. Ich liebe Gemeinde. Ich liebe die lokale Gemeinde. Ja? Das ist ganz wichtig. Aber manchmal versuchen wir Menschen, wenn wir mit denen über Gott reden, mehr in eine Gemeinde zu bringen, mehr in eine Gemeinde zu locken, als in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wir helfen Menschen nicht, wenn wir sie bloß in die Gemeinde bekommen. Wir helfen Menschen, wenn wir sie in das Reich Gottes bekommen, in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Denn darauf kommt es an. Gemeinde ist vielleicht auch so ein Mittel zum Zweck hier. Und Gemeinde ist mega wichtig. Gemeinde ist das Werkzeug, mit dem Jesus das auch erreichen will. Ja? Das Werkzeug, was er nutzt. Und Gemeinde ist auch die Braut von Christus. Also das will überhaupt nicht irgendwie Gemeinde abwerten oder so. Aber Koinonia, also die Gemeinschaft mit Jesus Christus, das ist mehr als zusammen Tischtennis spielen. Das ist mehr als einen Ausflug zusammen machen. Es ist eine Schicksalsgemeinschaft. Ja, wir sind in das Leben Jesu eingebunden, in sein Sterben, sein Leben, sein Erbe. Wir verbinden uns mit ihm. Und ich glaube, dass wir am Kreuz so einen Vorgeschmack bekommen haben für die Treue Gottes. Wenn Gott so weit ist zu gehen, um uns zu vergeben, ja, dann können wir davon ausgehen, er ist schon so weit gegangen. Also mehr weit kann er gar nicht gehen. Ja? Das ist schon alles, was er geben konnte. Und wir können uns darauf verlassen, dass er wirklich treu ist. Es geht also um Jesus. Stell dir mal jetzt Jesus vor deinen Augen vor. Vielleicht einige von uns haben direkt entweder den Jesus, den man von früher aus dem Jesus-Film kennt, der nach dem Lukas-Evangelium ist, oder einige jüngere Leute vielleicht auch den Jesus, den man aus der Chosen-Serie kennt. Die Chosen-Serie finde ich ganz cool gemacht, also dass wie das Leben von Jesus da dargestellt wird und so weiter, ist natürlich immer sowas mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, gar keine Frage, aber was mich fasziniert, falls ihr die Serie noch nicht geguckt habt, auch gerne eine Empfehlung dazu, was mich da fasziniert ist, wie Jesus überaus sympathisch wirklich rüberkommt und dass er trotzdem, trotz allem, was passiert, nie so die Fassung verliert. Ja, dass er wirklich entspannt bleibt, aber voll herzlich. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich das gucke, boah, ich würde gerne mich mal mit so einem Jesus hinsetzen und einfach mit ihm quatschen. Ja, ihn kann nichts aus der Ruhe bringen, einfach ihn umarmen. Und ich glaube aber, dass der biblische Jesus, der wahre Jesus, an dem wir nachfolgen, dass er noch viel, viel besser ist. Und kein Film dieser Welt wird dem gerecht, wie Jesus wirklich war. Ja? Auch keine Vorstellung von uns. Und ich glaube, wenn ihr euch mal vorstellt, ich habe zum Beispiel, wenn ich Chosen gucke, habe ich manchmal so Lust gehabt, boah, ich würde gerne so wirklich ihn mal umarmen, einmal in den Arm drücken und so. Und stell dir Jesus vor, der echte Jesus ist noch viel sympathischer, viel anbetungswürdiger, viel größer und viel genialer. Und die Aussicht, die Paulus sagt, ihr werdet eines Tages diesem Jesus gegenüberstehen. Und das ist der Tag, wo ich mich wirklich in meinem Leben am allermeisten freue. Eines Tages, wenn ich Jesus gegenüberstehe, ich weiß gar nicht, was ich machen werde. Werde ich ihn umarmen? Werde ich ihn nicht umarmen? Wie wird es aussehen? Aber ich weiß, das wird der größte und schönste Tag meines Lebens sein. Dann habe ich endlich uneingeschränkte Gemeinschaft mit Jesus. Was können wir jetzt für uns erstmal daraus nehmen? Ja? Erstens, Gnade ist unsere Währung und Identität. Es fängt alles mit Gnade an. Zweitens, in Jesus haben wir viel mehr, als wir brauchen und als wir verdient haben. Drittens, mit Jesus kommen wir garantiert ans Ziel und es geht in unserem christlichen Leben alles um Jesus, um die Gemeinschaft mit Jesus. Und das ist, was ich heute uns mitgeben möchte. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen nochmal ermutigt und euch den Mut gemacht, diesem Jesus weiter nachzufolgen und euch auf den Tag zu freuen, wo das alles vollendet sein wird. Möge Gott uns dabei segnen. Amen.